meine Faust, das siehst du, ja? Ich zähle runter von 5, 4, 3, 2, 1 und bei der Faust kannst du loslegen. Mhm.
Liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem vierten Online-Gottesdienst während dieser Corona-Zeit. Ja, ich würde euch gerne hier in der Gemeinde begrüßen. Ich vermisse euch. Dieser Raum ist leer, kein Mensch da. Wir vom Produktionsteam, ja, wir vermissen euch. Und so geht es euch wahrscheinlich auch. Wir wollen hoffen und beten zusammen, dass wir uns bald wieder treffen können, dass ja, Gott eingreift, dass diese Situation zum Guten sich wendet. Das ist unser gemeinsames Gebet. Das ist unsere Hoffnung, weil Gemeinde sich irgendwie doch verbinden muss. Wir haben tolle Wege gefunden, dass wir uns per Videokonferenz, per Telefon treffen können. Aber doch ist es schöner, wenn man sich vis-à-vis sehen kann, wenn man zusammen Gott anbeten kann, zusammen Gott preisen kann. Ich möchte jetzt diese Predigt beginnen und vorher beten, wie wir das hier im Gottesdienst immer tun. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir trotz dieser Situation jetzt auf dein Wort hören können und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen, die zuschauen, allen, die zuhören, Gnade zum Hören. Amen. Du wirst dich noch wundern. Kennst du diesen Satz? Da denkst du so, oh nein, was kommt auf mich zu? Das ist wie so eine Bedrohung. In unserer aktuellen Reihe wollen wir dich nicht bedrohen, sondern wir wollen dich in Staunen bringen. Wir wollen keine zusätzliche Angst machen, sondern im Gegenteil, wir wollen Hoffnung machen. Wir wollen dich ins Staunen versetzen. Wir wollen, dass du dich neu auf Gott ausrichten kannst. Auf unserem Titelbild, da heißt es ja verwunderlich. Da ist eine Kirche zu sehen und da ist ein Kreuz drauf. Und darüber denken wir nach in diesen Wochen vor Ostern, über die Kraft des Kreuzes heute. Darüber wollen wir neu staunen als Christen in dieser Zeit. Wenn du Christ bist, dann hoffen wir, dass du eben neu dieses Staunen erlebst, so wie es Jesaja hatte. Jesaja, der jahrelang schon mit Gott unterwegs war, und auf einmal hatte er so einen Moment, wo er in die Gegenwart Gottes gekommen ist, wo er einen Blick in den Himmel werfen durfte und in Staunen und Ehrfurcht versetzt worden ist. Da heißt es in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Und Jesaja wird in Mark und Bein erschüttert. Er hat einen Moment, wo er eine Offenbarung Gottes erlebt. Und das passiert hoffentlich auch bei dir, wenn du dich auf Gott ausrichtest, auf sein Wort ausrichtest, wenn du eine Offenbarung bekommst von dem, was Gott getan hat, das vielleicht auch wieder neu tust. Wir leben ja als Christen, als Teil einer Tradition, die man die abrahamitischen Religionen nennt. Und da ist es normal, dass man sich immer wieder an das erinnert, dass man immer wieder neu im Festkalender schaut, was hat Gott getan, dass man sich wieder auf das ausrichtet, was die Offenbarung Gottes ist. Wir als Christen stehen kurz vor Weihnachten, sage ich jetzt schon, vor Karfreitag und vor Ostern. Die Juden feiern in der kommenden Woche das Pessach. Immer wieder dieses Hineinversetzen in die Offenbarung Gottes. Das, was verborgen war, wo Gott sich gezeigt hat. Und wo Gott gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Weil wir Menschen haben den Hang zu vergessen. Wir vergessen manchmal die guten Taten Gottes. Und wenn du als Zuschauer jetzt da bist und sagst, ich bin mit Gott nicht unterwegs, ich bin kein Christ, vielleicht stehst du sogar ablehnend dem Glauben gegenüber. Vielleicht lehnst du die Kirche ab, dann kann es sein, dass vielleicht auch Gott eigentlich auf deiner Seite ist. Weil in der Kirche und unter seinem Namen passieren leider Dinge, die auch Gott verabscheut, wo er sagt, not in my name. Und dass du vielleicht heute durch sein Wort angesprochen wirst und neu begeistert wärst, dass es vielleicht doch etwas dran ist mit diesem Glauben an Jesus. Dass du deine ganzen Gedanken mal zur Seite packst, die sie parkst. Und dich neu einlässt auf das Wort Gottes, wenn wir auf das Kreuz schauen. Und dass wir gemeinsam staunen auf diesen Ort, der einmal in Zeit und Raum die Ausrichtung der ganzen Welt verändert hat. Das Kreuz von Golgatha. Wir haben in den letzten Wochen schon verschiedene Aspekte uns angeschaut. Einmal unter der Überschrift verrückt. Das Kreuz ist verrückt. Das Thema verlassen, verwirklicht. Und letzte Woche hat Jürgen über das Thema vergeben gesprochen. Heute möchte ich mit euch über das Thema nachdenken, versöhnt. Und wenn du dir das Bild anschaust, dann sind da zwei Leute, zwei Figuren auf dem Bild und da setzt jemand eine Brücke. Das bedeutet, es versöhnt, dass da eine Brücke gebaut wird zwischen Menschen. Und so ist es auch zwischen Gott und den Menschen. Da wird eine Brücke hergestellt. Darum geht es in der Versöhnung, dass wieder Beziehung möglich ist. Und der zentrale Vers für die Predigt heute, der steht im 2. Korintherbrief und dort im Kapitel 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wenn man sich in der Bibel zwei Bibelverse merken muss, dann würde ich sagen, dieser Vers gehört mit dazu. Also wenn du nicht viel aus der Bibel kennst, der erste wichtigste ist, so wenn du in einer christlichen Kirche bist, aus dem Johannesbrief, dort Johannes-Evangelium, dort Kapitel 3, Vers 16, das ist so ein ganz bekannter Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter und so fort. Das ist halt, da kommst du immer gut durch, wenn du in der christlichen Kirche unterwegs bist, so als wenn du schon mal in der Bibel gelesen hast. Und der zweite Vers, den ich dir empfehlen würde, ist dieser Vers. Weil Versöhnung das zentrale Thema im ganzen Neuen Testament ist. William Lane Craig, ein Philosoph und Theologe, hat geschrieben, Versöhnung ist das übergeordnete Thema des Neuen Testamentes und alle anderen Themen, das Reich Gottes, Erlösung, Rechtfertigung und Erlösung sind ihm untergeordnet. Also wir sprechen heute über das zentrale Thema des Neuen Testamentes. Ich würde sogar sagen, das zentrale Thema dessen, was die Heilige Schrift uns überhaupt über Gott zu sagen hat, nämlich ein Gott, der Versöhnung sucht mit uns Menschen. Ich spreche viel mit Menschen, die unsicher sind. Was muss ich denn tun, um Christ zu werden? Die Zweifel in sich haben. Bin ich gut genug? Und das ist so die typische Frage des Menschen, die auch am ersten Pfingstfest schon im Raum stand. An ersten Pfingsten hat Petrus gepredigt und es heißt dort, dass es den Menschen durchs Herz ging. Und sie die Menschen sich gefragt haben, was muss ich jetzt tun? Was muss ich machen? Vers 37, Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt machen? Ich erlebe wieder immer wieder Christen, die sich die Frage stellen, manchmal an sich selbst verzweifelt sind, wieso schaffe ich es nicht? Wieso bin ich nicht so christlich wie du? Ich sündige doch immer wieder. Wenn es um Versöhnung geht, haben wir häufig dieses menschliche Denken. Das ist so das Problem, würde ich sagen, wenn wir über das Thema Versöhnung mit Gott nachdenken. Bei Menschen ist es ja so, wenn sie sich versöhnen, dann hat man da so zwei Streithähne und man stellt sich die Frage, wenn man ein Teil davon ist, was ist mein Part? Stellt euch mal vor, ich bin der eine, hier ist ein anderer. Dann stelle ich mir die Frage, als einer der Streithähne, was ist mein Part? Wo muss ich mich entschuldigen? Und das ist das Problem bei Gott. Wenn wir uns so die persönliche Beziehung zu Gott vorstellen, dann funktioniert das nicht. Dann werden wir verzweifeln. Weil wir werden niemals in der Lage sein, so auf unsere Weise etwas zu tun, was Gott gefällt. Uns Gott versöhnlich zu zeigen. Wenn es um Versöhnung in der Heiligen Schrift geht, wenn es um Versöhnung bei Gott geht, dann dürfen wir uns gewissermaßen auf die Zuschauerbank setzen, so wie in einem Stadion. Ich habe da so an Olympia gedacht. Da ist der Marathon, der irgendwo ganz weit draußen anfängt und im Stadion warten die Menschenmengen, wenn dann der Einlauf ist. Irgendwo, ganz, ganz, ganz weit weg, ist der Start. Und wenn es um unsere Versöhnung als Menschen geht, dann müssen wir diesen Marathon nicht laufen. Wir setzen uns hin auf die Zuschauerbank und schauen zu. Wir schauen zu, wie Gott anfängt, aus der Ewigkeit losläuft, sich in einem unbedeutenden Mädchen anfängt zu offenbaren. Maria, die Mutter Gottes. Dann sehen wir einen 12-Jährigen, der im Tempel sitzt und mit einer unfassbaren Weisheit auffällt. Und dann in der Taufe, wo er dann den Zuspruch erhält, dass er der geliebte Sohn Gottes ist und in die Wüste geführt wird und dort das erste Mal den Kampf gegen die Finsternis aufnimmt. Wir schauen zu, wie Gott auf diese Weise in die Welt hineinkommt und immer erkennbarer wird, immer deutlicher wird. Hey, guckt euch diesen Jesus an. Guckt euch Jesus an. So ist Gott. Er hängt rum mit den Huren und mit den Zöllnern. Die kaputten Menschen der damaligen Zeit haben sich bei ihm wohlgefühlt. Die Kranken sind gesund geworden. Die Besessenen sind frei geworden. Und dann kommt er ins Stadion hineingerannt. Die letzten 100 Meter. Wir stehen auf und applaudieren. Das ist das, was in dieser Woche passiert. Jesus steht vor Pontius Pilatus. Er bekommt eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Und er trägt auf einmal einen Mantel über seinem zerfetzten Rücken. Und wird an ein Kreuz geschlagen. Und wir stehen staunend da und sagen, wie hat er das durchgehalten? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Und wir sitzen nur da. Und wir haben diesen Jesus von Nazareth vor Augen, diesen Sohn Gottes. Und das ist das Wunder. Ich habe nichts getan. Du hast nichts getan. Er hat alles getan. Und darum geht's in dieser Predigt. Ich möchte den Predigttext einmal im Kontext lesen. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir beginnen mal bei Vers 17. Da beginnt Paulus mit einer Begründung. Darum, also weil Gott hier etwas Neues geschaffen hat, ein neuer Anfang hier beginnt. Deswegen siehe, schau hin. Die Bedingung ist, dass jemand in Christus ist. Paulus schreibt nicht einfach, glaubt einfach mal an Jesus, so ist er eine neue Schöpfung. Es geht nicht darum, einfach nur ein paar richtige Dinge zu wissen, die richtigen Dinge aufsagen zu können. Es geht Paulus um einen Glauben, der mit Christus sich vereint und mit ihm verbindet, der uns sein in Christus schenkt. Christus in mir und ich in ihm, darum geht es Paulus. Wenn ich mit Christus auf diese Weise verbunden bin, dann lebe ich in seinem Schutzbereich. Und die Mächte dieser Welt, die er entmachtet hat am Kreuz, die sind keine Bedrohung mehr für mich. Neues ist geworden, sagt Paulus hier. Wir sind zu Christus gehörig und seine Art prägt sich in unser Sein hinein, diese Jesusart. Wir werden immer mehr verwandelt in sein Ebenbild. Und da geht es nicht einfach nur um unser Denken, sondern um unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist gefragt. Es geht nicht um einen mystischen Weg, der irgendwie komisch ist, wo man irgendwelche merkwürdigen Dinge tun muss. Paulus beschreibt hier eine vorhandene Wirklichkeit. Hey, es ist so. Auch für dich. Auch für mich. Wo die Liebe des Christus uns bestimmt. Wo wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Da ist es wirklich so, dass ein neues Leben begonnen hat. In Vers 18 heißt es dann, alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Hier merken wir erst einmal, Gott handelt. Das ist der erste Teil. Gott handelt. Versöhnung ist ein Friedensschluss. Das ist das Ende von Feindschaft. Da gab es zwei Streithähne und die sind miteinander versöhnt. Darum geht's. Der Mensch lebt in seiner Sünde in Feindschaft gegen Gott. Er kämpft gewissermaßen gegen Gott an. Ich möchte so sein wie Gott. Ich will keinen der über mir ist. Ich will keinen Gott akzeptieren in meinem Leben. Das ist der Krieg gegen Gott. Gott hat uns geschaffen, einzig und allein in erster Linie ihn zu lieben und für ihn da zu sein. Das ist unsere Bestimmung, Gott zu lieben und ihn zurückzulieben. Und daraus ergibt sich die Liebe zu mir selbst und zu meinem Nächsten. Und in Christus Jesus beendet Gott diesen Krieg. Der Sohn erledigt den Tod für uns. Und damit ist der Krieg vorüber. Gott bietet uns umfassenden Frieden an. In allen Religionen dieser Welt gibt es dafür ein Gespür, so ein Gefühl, dass da etwas zerbrochen ist, dass da etwas nicht mehr in Ordnung ist. Da lebt man in Angst vor den Naturgewalten und versucht, sich Gott irgendwie gefügig zu machen. Was würden wir dafür geben? Welche Opfer würden wir bringen, um die Natur wieder unter unsere Kontrolle zu bekommen? Wir würden alles Mögliche opfern. Da muss man dann den Göttern kostbare Opfer bringen. Auch in unserer modernen Zeit opfern wir den Göttern manchmal. Aber es gibt dieses Gespür, es braucht Versöhnung. Es braucht Frieden. Und Paulus sagt hier, Gott hat gehandelt. Gott hat gehandelt. Der Grund für die Versöhnung ist allein die nie zu begreifende Liebe Gottes. Und das ist kein billiges Schwamm drüber, so nach dem Motto, ja, ich schaue nicht mehr so recht hin, sondern Gott hat am Kreuz seine Liebe und seine Gerechtigkeit Genüge getan. Aber es geschieht eben nicht von uns aus. Das waren schon auch die Bilder im Alten Testament, die Opfer, die dort gebracht werden. Das ging nicht darum, dass man Gott irgendwie ruhig stellen muss. Das Blut der Tieropfer führte den Israeliten vor Augen, es müsste eigentlich mein Blut fließen. Ich müsste für meine Sünde getötet werden. Aber Gott erinnert sich gnädig an diesen Bund und er hat Frieden mit mir gemacht. Das war schon das, was im Alten Testament die Aussage da war. Gott will Frieden. Gott will Versöhnung. Was dann auch gesagt wird in diesem Vers, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Er hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Das ist keine Aussage nur für Berufschristen, so für alle Pfarrer und Pfarrerinnen, für Priester, für Pastorinnen und Pastoren, für Diakone, sondern das ist ein Text, der uns alle angeht. Er hat uns das Amt der Versöhnung gegeben. Paulus sagt also, du und ich, wir müssen jetzt diesen geschehenen Friedensschluss verkündigen. Es ist vorbei, der Krieg ist vorbei. Das ist unsere Botschaft. Wir können mit Gott in Frieden leben. Gott hat Frieden gemacht in und durch Jesus Christus. Vers 19 heißt es, denn Gott war in Christus. Das Subjekt ist hier Gott. Das ist auch im griechischen Urtext betont. Gott war wirklich in Christus da. Das klingt nämlich häufig so, als ob alles nur Jesus getan hätte, aber hier ist der Vater selbst am Werk. Und als Christen bewegt uns ja häufig die Frage, wie kann ich mir überhaupt sicher sein, dass Gott mir vergeben hat, dass ich in den Himmel komme und all die Fragen, die damit verbunden sind. Und Paulus würde sagen, hier, da ist die Antwort in diesem Text. Du schaust vielleicht auf deine eigene Biografie und denkst, oh, hab's auch nicht immer so gut hingekriegt, was ich da so zusammen gelebt habe in den letzten 20 Jahren. Paulus wird dir sagen, falsche Blickrichtung, mein Freund. Schau woanders hin. Er würde sagen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Da ist etwas außerhalb von mir und von dir passiert. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat auch nichts mit dir zu tun. Martin Luther sagte so treffend, dies ist also der Grund, warum unsere Theologie voller Gewissheit ist. Luther hatte Gewissheit. Er sagt dann weiter, sie reißt uns von uns selbst los und stellt uns außerhalb von uns, sodass wir uns nicht auf unsere Kräfte, unsere Gewissen, unsere Wahrnehmung, unseren Charakter oder unsere Werke stellen, sondern auf das verlassen, was außerhalb von uns ist, das heißt auf die Verheißungen und die Wahrheit Gottes, die nicht trügen können. Luther sagt, es gibt einen Fels, auf den du dich stellen kannst. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist die Verheißung Gottes, das ist Gottes Wort, sein Versprechen, was er uns anbietet. Es geht also um die Kernfrage, was macht dich eigentlich zum Christen? Was macht dich und mich zum Christen? Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen das Nazi Regime sein Leben gelassen hat, ein ganz bekannter Theologe, hat gesagt, Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig. Auch wenn er nichts von seiner eigenen Schuld spürt. Das ist eine. Es kann sein, würde Bonhoeffer sagen, dass du dich nicht schuldig fühlst. Gottes Wort in Jesus Christus spricht dich zunächst einmal schuldig. Dann geht es weiter. Sagt dann aber auch, und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von der eigenen Gerechtigkeit fühlt. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie wir in unserer Gemeinde schön sagen, ich würde sagen, egal ob du dich gerecht oder nicht gerecht fühlst, in Jesus Christus bist du es. Das ist, was Gottes Wort sagt. Die Reformatoren haben es so ausgedrückt, unsere Gerechtigkeit ist eine fremde Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit von außen her, mir zugedacht. Diese Perspektive ist übrigens auch in der Seelsorge von immenser Bedeutung. Auch da können wir zum Beispiel von Luther lernen. Wenn ich in inneren Kämpfen stehe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich Angst habe, wenn ich Depressionen habe, wegzuschauen von mir selbst, mich zu drehen um mein kleines Ich, hinzuschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens. Hinblicken auf Jesus Christus. Hier heißt es dann weiter, er rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu. Ist also deutlich, dass Gott nicht einfach das einfach übersieht, sondern er streicht es durch wie in einer Rechnung. Hier geht das Wort rechnen aus der Buchführung oder aus der Mathematik. Jesus nimmt also deine und meine Rechnung und zerreißt sie gewissermaßen oder bezahlt sie. Im Kolosserbrief sagt Paulus etwas anders. Er, nämlich Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und sie triumphiert in Christus. Jesus hat bezahlt. Jesus hat deine und meine Rechnung übernommen. Ich habe einen Freund, mit dem ich hier in Oldenburg immer gerne mal essen gehe. Er lädt mich immer ein. Kriege eine kurze Nachricht. Jan, hast du Zeit? Gehen wir essen. Ich liebe das, mich mit ihm zu treffen. Und er lädt mich so oft ein. Er zahlt fast immer für mich. Er zahlt mein Mittagessen, mein Kaffee, alles, was ich mir da aussuchen darf. Und nach dem Essen sagt er auf, ey Jan, ich kann es mir leisten, ich lade dich gern ein. So ist das. Da zahlt jemand anders meine Zeche. Und das ist mein Freund. Bei Jesus ist es noch anders. Ich bin laut der Aussage der Heiligen Schrift eigentlich sein Feind. Ich bin derjenige, der es überhaupt nicht verdient hätte. Und er hat meine Rechnung bezahlt. So gehen wir durch das Werk des Christus, das Jesus am Kreuz erwirkt hat, straffrei aus und erlangen nicht nur neues Leben, sondern wir erlangen das Recht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, Gemeinschaft mit Gott zu leben, Kinder Gottes zu werden. Und diese Botschaft, sagt Paulus, die gilt allen Menschen. Diese frohe Botschaft gilt allen Menschen. Und deshalb muss sie weitergesagt und ausgerufen werden, verkündigt werden. Hier heißt es dann wortwörtlich, hineinlegend in uns das Wort der Versöhnung. Kannst du dir das vorstellen? Da ist das Wort der Versöhnung in dein Herz hineingelegt wie ein Same. Das soll wachsen, soll gedeihen. Das bedeutet also, du wirst jemand sein, der diese Botschaft in deine Welt hineinträgt. Es ist Frieden mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Werden wir gleich noch drauf kommen. Sagt Paulus in Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Gesandte, vergleichbarer mit den Botschaften, mit den Botschaftern eines Staates heute. Und das ist seine Botschaft. Durch ihn, also durch Paulus, ermahnt Gott seine Zuhörer, in diesem Fall die Korinther. Gott lässt sein Wort durch Paulus, aber auch durch dich und durch mich in diese Welt hineintragen. Was ist eigentlich dein Selbstverständnis als Christ? Gehst du einfach nur sonntags in die Kirche oder hörst dir an einem Sonntagmorgen einen Gottesdienst im YouTube-Kanal an oder auf CD? Du hast eine Botschaft. In dich hat der Heilige Geist etwas hineingelegt. Das Amt, die Verantwortung, dass diese Botschaft in diese Welt hineinkommt. Du hast dieser Welt etwas zu sagen. Es ist Frieden mit Gott möglich. Gott lässt seinen Heilsplan bekannt machen. Er lässt Frieden ausrufen. Christus bittet gewissermaßen durch Paulus hindurch und aber damit auch durch dich und durch mich. Ist das nicht eine hohe Berufung? Und seine Botschaft ist nicht hüti hüti und es wird das Gericht kommen und du wirst bestraft werden, sondern ich biete die Versöhnung an. Es ist die ausgestreckte Hand Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal das erlebt hast in der Fußgängerzone. Ich habe einige Zeit in München gelebt und da habe ich einige Male einen Prediger erlebt, der auf einer Bananenkiste in der Fußgängerzone dort war und das Höllenfeuer vom Himmel gepredigt hat. Und ich habe nur jetzt in der Predigtvorbereitung wieder gedacht, das kann es nicht sein. Es ist nicht die Angstbotschaft, sondern es ist Frieden. Ja, man kann sich von Gott entfernen. Und Beziehungslosigkeit, Einsamkeit, das ist doch Hölle. Von Gott getrennt zu sein, das ist doch Hölle. Aber es ist die einladende Botschaft. Du darfst zu Gott kommen, du darfst Frieden haben. Und nicht mit Angst, sondern dieses Einladende. Es ist Augenhöhe, die Gott uns hier anbietet. Es ist eine Bitte, lass dich versöhnen mit Gott. Paulus ist hier ein Bittender, ein Anbietender, ein Einladender. Ein Kommentator schreibt dazu, das ist erstaunlich. Hat ein Gesandter Gottes nicht zu befehlen? Muss das Angebot einer Versöhnung mit ihm nicht majestätisch herablassend sein, mit dem Hintergrund schwerer Drohung, falls seine Gnade nicht sofort angenommen wird? Man muss sich das vorstellen im Kontext damals, im Hellenismus, da ist es lächerlich, dass ein Gott bittet. Ein Gott, der bittet, ist schwach. Auch bei den Juden, die hatten auch eine Vorstellung, dass Gott, ein Gott, der nur bittet und nicht mit einem eisernen Besen Ordnung schafft und die Bösen vernichtet und die Guten belohnt, auch ein schwaches Gottesbild. Das kann auch irgendwie nicht sein. Aber Paulus stellt Gott so dar. Ich darf euch bitten, ich darf euch einladen. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Das ist das Wunder. Ganz anders als das, was die Menschen damals erwartet hätten. Ganz anders als, was viele Menschen heute erwarten würden. Viele Menschen erwarten, ich muss irgendetwas leisten. Ich muss irgendetwas wieder gut machen. Ich muss doch irgendwelche Gesetze einhalten. Irgendwelche Regeln beachten. Alles nicht nötig, um mit Gott Frieden zu haben. Die Folge daraus, aus einer Begegnung mit Gott, wird sein, dass man Gott beginnt zu lieben, dass man seine Gebote liebt, dass man gerne damit ihm leben will. Aber das ist erst der zweite Schritt. Es ist nicht die Bedingung, um Frieden mit Gott zu haben. Lass dich mit Gott versöhnen. Wir können von uns aus nichts dazu tun, sondern wir können es nur annehmen. Darin wird aber auch die Würde des Menschen deutlich. Gott geht mit ihm nicht wie mit einer Sache um. Oder wie mit einem Sklaven oder was weiß ich, wie mit einem dummen Kind. Sondern er ruft eine Person in die Entscheidung. Die Botschaft des Evangeliums ist wirkende Kraft, aber sie zwingt nicht. Und darum lade ich dich am Ende meiner Predigt auch ein, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Darum machen wir das in unseren Gottesdiensten immer wieder, dass wir in die Entscheidung für Christus einladen. Das ist die Würde des Menschen, dass er als ein Wesen wahrgenommen, der sich für oder gegen etwas entscheiden kann, der frei ist. Du musst nicht, aber du bist herzlich eingeladen. In Vers 21 geht es dann weiter, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was Paulus hier sagt, ist nicht nur, dass Gott die Sünde auf den Gottessohn gelegt hat, sodass er den Tod starb, den wir hätten sterben müssen. Er sagt auch, dass der Vater die Gerechtigkeit, nämlich seine Gerechtigkeit, uns zuschreibt. Er lebt das Leben, das wir hätten leben sollen. Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen und lebt das Leben, das wir hätten leben sollen. Also es ist nicht nur Vergebung. Er, Jesus, hat bis zum Ende ein perfektes Leben gelebt. Jesus war absolut gerecht. Er hat auf dieser Erde absolut gerecht gelebt. Paulus hat einen anderen Gedanken im Römerbrief formuliert, dort in Kapitel 5, Vers 2, was das nochmal unterstreichen soll. Ein ähnlicher Gedanke. Da schreibt Paulus, durch ihn, also durch Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Hier ist also der Gedanke von Paulus, dass diejenigen, die wir früher Feinde Gottes waren, jetzt Frieden mit Gott haben und sogar in den Thronsaal eingeladen sind. Und zwar nicht als Kriegsgefangene, nicht als Sklaven und nicht als Dienstboten. Nein, wir dürfen als Freunde kommen, als Teil der Familie. Der Vater schaut auf dich und auf mich, die wir in Christus getauft sind, das heißt gestorben und auferstanden mit ihm. Und er sagt dann, lieber Sohn, du bist mein Sohn und ich rechne es dir an, was Christus für dich vollbracht hat. Und wir sitzen da immer noch auf den Zuschauerrängen und können nur jubeln und staunen. Was für ein Wunder. Bei welchem Gott hätten wir das so machen können? Das, was wir verdient haben, Gericht, Tod, Gottesferne, Hölle, all das verbindet sich in diesem Moment, an diesem Punkt, am Kreuz. All meine Sünde, meine Ungerechtigkeit, all deine Sünde, all deine Ungerechtigkeit kommt hier auf diesen Kristallisationspunkt zu. Gott sieht auf Golgatha an Jesus nur noch Sünde. Gott sieht an uns nur noch Gerechtigkeit. Was für ein Wunder. Noch einmal will ich Luther bemühen. Luther hat einen Mönch einen Brief geschrieben und dieser Mönch war auch am Zittern innerlich. Und er schreibt diesem Georg Spänlein, der in Memmingen zu der damaligen Zeit lebte, in Bayern: Darum, mein lieber Bruder, lerne Christum, und zwar als den Gekreuzigten. Lerne ihm singen und an dir selbst verzweifeln. Zu ihm sagen, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Paulus drückt das hier so aus, wir werden nämlich Gerechtigkeit Gottes. Das ist nicht einfach mal etwas, was wir mal einmal so zugesprochen bekommen, sondern das ist etwas, was auch im Prozess ist. Wir werden weiter verwandelt, immer mehr. Hier ist nämlich eine Bedingung erfüllt. Er ist zur Sünde gemacht worden, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn Christus zur Sünde wurde, dann kann ich gerecht sein vor Gott. Ist Christus zur Sünde gemacht worden am Kreuz? Oh ja. Aber sowas von. Wenn wir uns dieses Kreuz vor Augen führen, was dort passiert ist, wie Christus deine und meine Schuld auf sich geladen hat, ist er dort in diesem Moment zur Sünde gemacht worden. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wie können wir diesen Text auf uns, auf unsere Leben beziehen? Ich glaube erstens, dass wir eingeladen sind von Paulus, in diesem Bewusstsein zu leben. Wir dürfen Frieden mit Gott haben, auch als Christen, auch wenn wir mal versagt haben, auch wenn wir Zweifel in unserem Herzen haben. Das ist die wichtigste Botschaft im Neuen Testament. Du kannst Frieden mit Gott haben. Das ist ein Fakt. Und manchmal muss man es einfach wieder neu hören. Genauso wie man wieder neu Weihnachten feiert, wie man neu Karfreitag feiert, wie man neu Ostern feiert. Alles um uns herum oder vieles um uns herum ist eben gerade nicht friedvoll, aber deine Beziehung zu Gott kann voller Frieden sein. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben, nämlich die Beziehung zu deinem Schöpfer, der dich über alles liebt. Und das Zweite, was wir aus diesem Text mitnehmen können, ist, dass wir eben Botschafter der Versöhnung sind. Wir leben als Menschen mit dieser Sendung, mit dieser Mission. Ja, wir haben eine frohe Botschaft weiterzusagen. Gott hat Frieden mit dir geschlossen. Nimm es an und lass ihn den Herrn in deinem Leben sein. Das ist die Botschaft, die du deiner Familie sagen kannst, deinen Freunden sagen kannst, deinen Kollegen sagen kannst. Du bist ein Botschafter dieser Versöhnung. Ob wir diese Botschaft verstanden haben und ob wir das in unserem Leben wirklich hineingelassen haben, darauf kommt es an, würde Paulus sagen. Darauf kommt es an, diesen Unterschied. Viele Christen leben leider nicht so. Viele Menschen, die sich auch für den Glauben interessieren, die haben diese Kernbotschaft nicht ergriffen. Und deswegen ist es so wichtig, und es ist mir heute so wichtig auch, diesen Punkt nochmal ganz hoch zu hängen. Es ist wichtig, dass wir diese Botschaft von Frieden für uns persönlich annehmen und dass wir es auch weitergeben. Weil so viele Menschen leben in dem Glauben, Gott ist gegen mich. Gott hasst mich. Ich kann niemals Frieden mit Gott haben. Was passiert, wenn man in diesem Irrglauben lebt, dass Gott gegen mich ist? Dann ist man wie ein Soldat, der immer noch im Krieg ist, obwohl eigentlich schon längst Frieden geschlossen worden ist. Das ist eine tragische Situation. Stell dir das mal vor. Alle anderen sind schon längst zu Hause und du bist noch in einem Kriegszustand. Das Krasse ist, dass es wirklich so eine Geschichte gibt. Die möchte ich euch am Ende noch vortragen. Das ist die Geschichte von einem japanischen Leutnant, der hieß Onoda Hiro. Onoda Hiro war auf Lubang stationiert, also Philippinen, und als die amerikanischen Truppen 1945 dort die Insel besetzten, sind ganz viele seiner Kameraden umgekommen oder gefangen genommen worden. Und er hat sich mit einigen wenigen Kameraden verbarrikadiert, hat sich zurückgezogen und einer nach dem anderen hat dann auch das Team verlassen, sage ich mal. Der eine ist dann irgendwie gefangen genommen worden nochmal, einer ist, glaube ich, verletzt worden. Und er hat immer wieder im Dschungel ausgeharrt. Und dann gab es Botschaften über Flugblätter. Und er hat gesagt, nein, das ist eine Verschwörung. Wir halten durch. Wir halten durch. Und 1974, fast 30 Jahre später, 45 ist der Krieg zu Ende, wird er gefunden. Ein japanischer Student hatte gehört, dass es sein könnte, dass er noch lebt. Hat sich aufgemacht. Interessanterweise hatte dieser japanische Student sein Studium abgebrochen und hat sich ein paar verrückte Ideen überlegt, was er mit seinem Leben machen möchte. Er wollte diesen Lieutenant fangen und auch einen Yeti finden, auch in dieser Reihenfolge, und hat sich auf den Weg gemacht und hat diesen Menschen gefunden im Dschungel. Im Februar 1974. Das Krasse ist, dass Onoda es abgelehnt hat, sich ohne Befehl eines Vorgesetzten zu ergeben. Er hat gesagt, stopp, ich brauche einen meiner Vorgesetzten, der mir sagt, der Krieg ist zu Ende. Ich bleibe sonst hier in meinem Versteck. Und der japanische Student hat sich auf den Weg gemacht nach Japan, hat seinen ehemaligen Vorgesetzten gefunden, der mit zurückgekommen ist und hat ihm erklärt, dass er sich ergeben soll, der Krieg ist zu Ende. Und das hat dieser Mann akzeptiert. Der hat noch viele Jahre gelebt. Interessanterweise war das dann im März 1974, wo dieser Offizier dann sich gewissermaßen ergeben hat. Er trug immer noch seine Uniform. Er trug immer noch sein Katana-Schwert und sein Gewehr. Er hatte immer noch 500 Schuss Munition und seine Handgranaten bei sich. Was für ein Schicksal. Da war 30 Jahre schon Frieden. Und dieser Mensch hat weiter im Kriegszustand gelebt. Einfach, weil er die Wahrheit nicht wusste. Weil er davon ausging, da gibt es Fake News. Das kann doch nicht sein. Nein, es ist kein Frieden. Ich muss mich weiter verbarrikadieren hier im Dschungel. Es ist Krieg. Fast 30 Jahre. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt in die Karwoche. Und ich möchte euch mitteilen. Seit dem ersten Karfreitag ist Frieden. Seit dem ersten Ostern ist Frieden. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist seit 2000 Jahren die Botschaft. Der Friede ist da. Wir haben keinen Krieg mehr mit Gott. Komm aus deinem Versteck raus. Deinem Versteck der Angst vor Gott. Komm aus deinem Versteck raus, dass Gott gegen dich ist. Komm raus. Gottes Versprechen in seinem Wort ist, es ist Frieden. Ich lade dich ein. Wenn du sagst, ich möchte das erste Mal in meinem Leben tun. Ich möchte Frieden mit Gott schließen. Du hast es ganz konkret zu tun durch ein Gebet. Damit öffnest du dich, öffnest du gewissermaßen dein Herz, kommst aus deiner Deckung heraus und sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte deinen Frieden annehmen. Ich möchte nicht mit dir mehr im Krieg leben. Lass uns zusammen beten. Wer das möchte. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin mit frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns mit dieser Botschaft in die kommende Woche gehen. Da, wo wir vielleicht mit Menschen telefonieren. Botschafter von dieser Versöhnung zu sein. Es ist Frieden mit Gott. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Amen.